NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Was treibt einen Menschen dazu, eine Mutter und ihren 8 Jahre alten Sohn vor den Zug zu stoßen? Diese Frage konnte auch heute nicht wirklich beantwortet werden. Aber bei einer Pressekonferenz in Berlin gab es immerhin neue Informationen über den Mann, dessen Tat gestern auf dem Frankfurter Hauptbahnhof auch heute noch Entsetzen hervorruft. Darüber gleich mehr. Bei der Pressekonferenz kündigte Bundesinnenminister Seehofer auch an, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken zu wollen. Hören Sie dazu unseren Kommentar. Außerdem berichten wir über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nach der die Europäische Bankenunion nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Die Vereinigten Staaten bitten Deutschland, sich an einer internationalen Mission zum Schutz der Schifffahrt im Persischen Golf zu beteiligen. Und in Sibirien brennen die Wälder. Bundesinnenminister Seehofer ist heute vorzeitig aus seinem Urlaub zurückgekehrt, um nach der Tat im Frankfurter Hauptbahnhof mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden zu beraten, wie so etwas in Zukunft verhindert oder zumindest erschwert werden kann. Vor wenigen Stunden trat er vor die Presse, um über seine Erkenntnisse zu informieren. Uli Haug berichtet.
Stimme und Körperhaltung von Bundesinnenminister Seehofer machten schnell klar, die Tat vom Frankfurter Hauptbahnhof macht auch den erfahrenen Politiker betroffen.
Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz.
Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen A gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Mittlerweile ist aber seine Herkunft geklärt. Nach Angaben des Präsidenten der Bundespolizei Roman lebte der dreifache Familienvater, der aus Eritrea stammt, schon länger in der Schweiz. Aus Sicht der dortigen Ausländer- und Asylbehörde verhielt er sich dort bislang vorbildlich.
Er reiste 2006 unerlaubt in die Schweiz ein, beantragte Asyl. Erhielt im Jahre 2008 Asyl gewährt. Er besitzt seitdem die Niederlassungsbewilligung in der Schweiz der Kategorie C, das heißt gut integriert.
In einem Werbeheft wurde der Mann offenbar sogar als Beispiel für gelungene Integration präsentiert. Allerdings gab es unmittelbar vor seiner Reise nach Deutschland einen schwerwiegenden Vorfall, berichtet der Chef der Bundespolizei.
Polizeilicherseits ist A. zuletzt am 25.07. diesen Jahres in der Schweiz aufgefallen durch eine massive Bedrohung seiner Nachbarin mit einem Messer, Bedrohung mit dem Tode, und hatte sie auch gewürgt, anschließend in ihrer Wohnung versperrt und geflüchtet.
Da die Schweizer Polizei den Tatverdächtigen A zur Fahndung ausgeschrieben hat, könnte seine Reise über Basel nach Deutschland eine Flucht gewesen sein. Da die Schweiz Teil des Schengener Abkommens ist, kam es aber offenbar nicht zu Grenzkontrollen.
Er war weder bei den deutschen Polizeien, noch in europäischen Datenbanken, noch bei unseren Geheimdiensten, noch in unseren Ausländerregistern enthalten. Das ist die Situation.
Aufenthaltsrechtlich gibt es aus Sicht von Innenminister Seehofer nach der Tat von Frankfurt keinen neuen Regelungsbedarf. Der Tatverdächtige A habe sich wegen seiner Niederlassungserlaubnis in der Schweiz frei bewegen dürfen. Nachbesserungsbedarf sieht der CSU-Innenminister aber auf den Bahnhöfen.
Auch die Bundespolizei braucht mehr Präsenz, und das ist natürlich nur möglich, wenn wir die Bundespolizei personell weiter stark ausstatten.
Auch die Diskussion um technische Einrichtungen wie direkte Schutzwände an den Bahngleisen, die sich nur öffnen, wenn der Zug steht, will Horst Seehofer führen. Das Kostenargument spielt für den CSU-Politiker dabei keine Rolle.
Wissen Sie, wenn es um Menschenleben geht, gefällt mir das Argument mit dem Geld überhaupt nicht.
Ob eine technische Lösung angesichts von 5600 Bahnhöfen und vielen unterschiedlichen Zugmodellen sinnvoll ist, ist aber umstritten. Gemeinsam mit Verkehrsminister und Bahnexperten will der Innenminister jetzt über jede Möglichkeit diskutieren, die Sicherheit auf Bahnhöfen künftig zu verbessern.
Mehr Sicherheit auf Bahnhöfen und wie Seehofer das erreichen will, hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Sabine Henkel.
Horst Seehofer hat seinen Urlaub unterbrochen. Vor 2 Tagen noch hätte das niemanden interessiert. Heute wird darüber diskutiert, ob es falsch oder richtig ist, dass ein Innenminister nach einer derart unfassbaren Tat seine Arbeit aufnimmt, obwohl er sich im Erholungsurlaub befindet. Meine Meinung, ja, es ist zunächst einmal richtig. Obwohl ich mich frage, ob Seehofer auch zurückgekommen wäre, wenn ein Mann aus Oberammergau ein Kind vor einen Zug gestoßen hätte. Seehofer jedenfalls kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück, nachdem ein Mann aus Eritrea ein deutsches Kind vor einen Zug gestoßen hat. Für einen Moment dachte ich tatsächlich, Seehofer hätte etwas Substanzielles zur Sicherheitslage in diesem Land zu sagen, und zwar der gesamten Sicherheitslage für alle. Dass er für die öffentliche Ordnung sorgen will, Gewalt eindämmen, unabhängig davon, von wem sie ausgeht. Menschen befrieden. Aber nach nur wenigen Seehofer-Sätzen ist klar, Seehofer bleibt Seehofer. Das Sicherheitsgefühl wiederherstellen? Weit gefehlt. Er betreibt stattdessen Aktionismus. Will mehr Polizisten in Bahnhöfen einsetzen. Das mag vielleicht abschrecken, Sicherheit garantiert das aber nicht. Seehofer will außerdem mehr Videoüberwachung, als würde man Männern die Tötungsabsichten an der Nasenspitze ansehen. Seehofer wirft also Nebelkerzen. Weiter noch, er betreibt eindimensionale Politik. Er konzentriert sich auf die Gewalt, die von Zuwanderern ausgeht. Natürlich ist das zu verurteilen, aber das ist die Gewalt von deutschen Extremisten auch. Seehofer kündigt zwar kurz an, dass er nach seinem Urlaub etliches unternehmen will, um rechtsextremistische Gruppierungen zu verbieten, verliert aber kein Wort über den Hass, der sich in diesem Land breit macht. Und das wäre so bitter notwendig. Vielmehr nährt Seehofer diesen Hass auch noch. Er spricht von intelligenten Grenzkontrollen und ergänzt, dass, Zitat, erfahrene Grenzbeamte schon wissen, wen sie kontrollieren müssen. Das ist nichts anderes als Racial Profiling, diskriminierend. Horst Seehofer hat also seinen Urlaub unterbrochen. Nach dem, was wir heute von ihm gehört haben, wäre das nicht nötig gewesen.
Sie hörten einen Kommentar von Sabine Henkel im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ging es heute mal wieder um Europa. Genauer gesagt um die Frage, wie viel Macht Deutschland an die Europäische Union abgeben darf. Zwei Fragen standen im Mittelpunkt. Darf die Europäische Zentralbank die wichtigsten deutschen Banken kontrollieren? Diese Frage wurde heute in Karlsruhe bejaht. Die europäische Bankenaufsicht ist mit dem deutschen Recht vereinbar. Am Nachmittag ging es dann um das Recht der Europäischen Zentralbank, Anleihen europäischer Staaten aufzukaufen. Das hatten die Kläger als verkappte Wirtschaftshilfe kritisiert. Gigi Deppe berichtet.
Mit den Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank auf dem Markt aufkauft, hat sich das Bundesverfassungsgericht schon öfter beschäftigt. Erst das geplante Ankaufprogramm, das unter dem Kürzel OMT lief, aber nie umgesetzt wurde. Dann das Quantitative Easing, ein Programm, bei dem die EZB seit 2015 viel Geld ausgegeben hat. Jedes dieser Ankaufprogramme hat in Deutschland Kritiker so beunruhigt, dass sie jeweils vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Ihr Haupteinwand? Die EZB mache Wirtschaftspolitik, unterstütze einzelne Staaten sehr direkt. Das sei aber nicht ihre Aufgabe. Sie dürfe sich nur um die Währung kümmern. Wirtschaftspolitik, das sei immer noch die Sache der gewählten Regierungen, nicht die einer unabhängigen Zentralbank. Für das Verfassungsgericht geht es vor allem um die Frage, wie weit Macht nach Europa abgegeben werden darf. Sie legten 2017 dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen vor, ob das Quantitative Easing, also die großen Summen, die dafür Staatsanleihen ausgegeben würden, ob die nicht faktisch Staaten subventioniert. Das sei doch ziemlich berechenbar, wann die EZB Papiere kauft. Da könnte sich manches EU-Land drauf ausruhen und müsste dann nicht am eigenen Haushalt arbeiten. Und überhaupt, solch ein Finanzgebaren sei möglicherweise nach EU-Recht gar nicht erlaubt. Aber der EuGH, das oberste Gericht der EU, sah im letzten Dezember keine Probleme. Das ginge gar nicht anders, so die Antwort in Richtung Karlsruhe. Wer die Währung stabil halten wolle und deswegen ins Marktgeschehen eingreife, würde immer auch automatisch Wirtschaftspolitik machen. Und die einzelnen Mitgliedsländer der EU könnten sich nicht auf das Geld der EZB verlassen. So berechenbar sei das Ganze nicht. Der klagende Finanzwissenschaftler Markus Kerber ist damit gar nicht einverstanden.
Dieses Urteil ist ein glattes Fehlurteil und wir werden sehen, ob das Bundesverfassungsgericht den Mut hat, es als solches zu bezeichnen.
Tatsächlich haben sich die Verfassungsrichter anderthalb Tage Zeit genommen, um die Sache in einer mündlichen Verhandlung zu erörtern. Sie wollen noch mal genauer hinsehen, ob das wirklich alles so stimmt, dass die einzelnen Länder sich nicht auf dem Geld der EZB ausruhen können. Wenn aus Ihrer Sicht die EZB zu weit geht, könnten Sie in Ihrem Urteil in ein paar Monaten zumindest sagen, dass die Deutsche Bundesbank und andere offizielle Stellen in Deutschland bei solch einem Anleihekauf nicht mitmachen dürfen. Aber Gerichtspräsident Andreas Voskuhle hat heute auch die Kritiker gewarnt, nicht zu viel zu erwarten. Ein Urteil des EuGH müsste normalerweise befolgt werden.
Die grundsätzliche Bindungskraft seiner Entscheidung entfällt erst, wenn seine Auslegung der Verträge schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist.
In einer anderen Frage haben die Verfassungsrichter jedenfalls heute schon der EZB grünes Licht gegeben. Sie haben heute Vormittag in einem Urteil verkündet, wenn die EZB Großbanken in ganz Europa überwacht, so ist das noch in Ordnung. Die Kontrolle nach Europa zu verlagern darf sein, solange jedenfalls nicht die gesamte Bankenaufsicht aus deutschen Händen weggegeben wird.
Aus Karlsruhe berichtete Gigi Deppe. Es war mehr oder weniger erwartet worden. Die Vereinigten Staaten haben Deutschland jetzt offiziell gebeten, sich an einer Mission zum Schutz der Handelsschifffahrt im Persischen Golf zu beteiligen. Erst vor kurzem hatten iranische Soldaten einen britischen Tanker gekapert. Andere Öltanker waren zuvor mit Minen angegriffen worden. Aber in der Bundesregierung gibt es Befürchtungen, dass die deutsche Marine durch die Mission in einen Krieg mit dem Iran hereingezogen werden könnte. Michael Weidemann berichtet.
Die formelle Anfrage soll Washington schon vor ein paar Tagen gestellt haben, doch zumindest in Berlin blieb die Antwort lange aus. Wir haben Deutschland gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und die iranische Aggression zu bekämpfen, erklärte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Nachmittag. 3 Stunden später reagierte das Auswärtige Amt auf Medienanfragen. Es habe einen Kontakt gegeben, so das Haus von Heiko Maas. Die USA hätten vor kurzem einer Reihe von Verbündeten, auch Deutschland, ein Konzept für die Seeraumüberwachungsmission am Persischen Golf vorgestellt und um Beiträge gebeten. Die Bundesregierung hat dies zur Kenntnis genommen, aber keinen Beitrag in Aussicht gestellt, so der Bescheid aus dem Auswärtigen Amt. Der Sozialdemokrat Maas bleibt also dabei, dass eine Lösung der Krise ausschließlich im europäischen Rahmen möglich sei. Auch der Koalitionspartner erteilt dem Vorstoß der Trump-Administration eine unmissverständliche Absage. Eine gemeinsame Mission mit den USA könne es aktuell nicht geben, da die Europäer eine grundlegend andere Politik gegenüber Iran vertreten, betont Christdemokrat Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.
Die USA möchte Iran isolieren, in die Knie zwingen, hat sich aus dem Nuklearabkommen zurückgezogen. Diese Politik teilen wir nicht. Wir sehen die Politik des Iran in der Region äußerst kritisch als Europäer an vielen Stellen. Aber wir sind der Auffassung, dass man mit Iran als einer Realität umgehen muss.
Was nicht heißen dürfe, dass Europa auf die jüngsten Akte von Staatspiraterie Teherans überhaupt nicht reagiere, so Röttgen. Auch in den Reihen der Opposition wird die Anfrage aus Washington klar abgelehnt. Eine Beteiligung an der amerikanischen Mission kommt für uns nicht in Frage, bekräftigt die Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock ihre bekannte Position. Und der Grünen-Außenpolitiker Omid Nuripur nennt die Gründe für diese deutliche Distanz zum Washingtoner Vorgehen.
Es ist sinnvoll, die Freiheit der Seefahrt zu gewährleisten, allerdings nur, wenn es deeskaliert. Diese Balance gibt es nicht mehr, wenn man mit den Amerikanern zusammen unterwegs ist. Wenn man die Amerikaner und die Iraner nicht voneinander trennt, dann kann man die Uhr danach stellen, wann es knallt.
Ein echtes Problem für die von der Bundesregierung angestrebte europäische Lösung des Iran-Konflikts stellt der angedeutete Kurswechsel der britischen Regierung dar. London, bisher unzweifelhaft an der Seite der EU um ein gemeinsames Vorgehen am Golf bemüht, scheint nach der Amtsübernahme von Premier Boris Johnson auszuscheren. Man strebe einen europäisch geführten Ansatz, unterstützt von den USA, an, erklärt das britische Außenministerium. Eine Aussage, die eine Verständigung deutlich erschweren könnte, so der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid.
Wir Europäer wollen uns nicht an diesem militärischen Einsatz der USA beteiligen. Eine europäische Mission muss Abstand zu dem militärisch geprägten Vorgehen der Amerikaner haben. Und wenn die Briten das jetzt anders sehen, dann ist eine europäische Mission sicher schwieriger geworden.
Schon morgen wollen Vertreter von Militärs der USA und Großbritanniens in Bahrain über den möglichen gemeinsamen Einsatz zum Schutz von Öltankern im Persischen Golf beraten, bestätigte das britische Verteidigungsministerium am Abend.
Michael Weidemann berichtete aus Berlin. Es ist eigentlich nicht zu glauben. Niemand weiß, wie viele Obdachlose in Deutschland wirklich leben. Und das in einem Land, in dem jedes Haustier statistisch erfasst ist. Allerdings, so wird geschätzt, ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland im Jahr 2017 gesunken. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe warnt aber davor, sich darüber zu sehr zu freuen. Sie geht davon aus, dass die Zahlen sich nur wegen eines neuen Schätzverfahrens verbessert haben. Moritz Klute berichtet.
Für Verena Rosenke, Geschäftsführerin der Wohnungslosenhilfe, ist die Lage am Wohnungsmarkt weiterhin ernst. Die gesunkenen Zahlen seien allein darauf zurückzuführen, dass die Wohnungslosenhilfe mit einer neuen Schätzungsmethode arbeitet.
Deswegen sind wir jetzt ganz froh, dass wir dieses neue Schätzmodell haben. Und unterm Strich sagen wir zu Recht, dass die Zahlen de facto gestiegen sind. Wir schätzen bundesweit um 15-20%, aber auf einem niedrigeren Standard, niedrigeren Niveau, als wir noch 2017 gedacht haben.
Dennoch schätzen Rosenke und die Wohnungslosenhilfe, dass 2017 etwa 650.000 Menschen in Deutschland keine Wohnung haben. Davon rund 375.000 anerkannte Flüchtlinge. Bisher beruhen ihre Schätzungen auf Zahlen aus Nordrhein-Westfalen, die für ganz Deutschland hochgerechnet werden. Das macht es schwierig einzuschätzen, wie viel mehr Wohnungslose es in einzelnen Bundesländern überhaupt gibt. Auf die neuen Zahlen für 2017 haben Politiker von Regierung und Opposition reagiert. Die Zahlen seien bedrückend, lässt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast mitteilen. Wolfgang Strengmann-Kuhn, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, hält die steigenden Zahlen für besorgniserregend. Karen Ley von den Linken teilt mit, die hohe Zahl von Wohnungslosen sei eine Schande für die Bundesrepublik. Und sie bemängelt, dass eine offizielle bundesweite Statistik zur Wohnungslosigkeit fehle. Das ist auch schon lange eine Forderung der Wohnungslosenhilfe. Nun gibt es für Rosenke so etwas wie einen Lichtblick.
Ja, das ist so, dass in den letzten 20 Jahren die jeweiligen Bundesregierungen eben das Interesse nicht hatten. Wir haben das jetzt erstmalig, den Fortschritt zu verzeichnen, dass es jetzt einen Gesetzentwurf für eine Erhebung gibt und hoffen sehr, dass am Ende des Tages dabei auch ein Gesetz herauskommt.
Mit ersten Zahlen sei dann frühestens für 2021 zu rechnen, sagt Rosenke. Die Wohnungslosenhilfe nennt einige Gründe dafür, warum immer mehr Menschen in Deutschland ohne Wohnung dastehen.
Trotz des allgemeinen Reichtums trifft dieser nicht auf alle Bewohner zu. Deutschland ist eines der Länder mit dem größten Niedrigeinkommenssektor in Europa. Das heißt, wir haben viele Menschen, die von kleinen Einkommen leben müssen oder Transferbezieher sind und dann in die Not geraten können, ihre Wohnung zum Beispiel aufgrund von Mietschulden zu verlieren.
Und auch das Angebot an günstigen Wohnungen wird knapper. Außerdem gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Deshalb fordert sie von der Bundesregierung, mehr Geld in den Wohnungsbau zu stecken. Da sei nicht nur der Bund, sondern auch viele Kommunen gefordert. Die könnten beispielsweise Renovierungsmaßnahmen fördern. Die Vermieter wären dann verpflichtet, Wohnungen für 15 Jahre an Wohnungslose zu vermieten. Doch das wird nicht so schnell gehen. Es muss also noch viel passieren, damit weniger Menschen auf der Straße oder unter Obhut der Wohnungshilfe leben müssen, statt in ihrer eigenen Wohnung.
Die Deutschen werden immer älter. Dadurch haben viele Menschen mehr Zeit, ihren Lebensabend zu genießen. Auf der anderen Seite bereiten die gestiegenen Lebenserwartungen auch Probleme, denn auch die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und Pflegerinnen und Pfleger sind Mangelware. Die Bundesregierung hat vor kurzem Vorschläge gemacht, wie das geändert werden könnte. Heute kam die Antwort der Arbeitgeber. Vera Wolfskämpf berichtet.
Vorschläge, um die Situation in der Pflege zu verbessern, gibt es genug. Allein die Bundesregierung hat mit der konzertierten Aktion Pflege im Juni 180 Seiten vorgelegt. Für mehr Personal, Geld, Qualität und Digitalisierung. Der Arbeitgeberverband Pflege, der die großen Altenpflegeeinrichtungen vertritt, fordert, es müsse nun schnell ans Umsetzen gehen. Und zwar an drei Punkten, wie Präsident Thomas Greiner erklärt.
Wir glauben, die erste und wichtigste Priorität ist, dass wir einen anforderungsgerechten Qualifikationsmix erstellen. Das zweite ist die weitere Verbesserung der Bezahlung. Und das dritte ist das Thema Zuwanderung.
Qualifikationsmix, das bedeutet auch Heilerziehungspfleger, Physio- und Ergotherapeuten in der Pflege einsetzen und abrechnen können. Das solle die eigentlichen Pflegekräfte entlasten und bei den schwierigen Anforderungen helfen, so der Arbeitgeberverband Pflege. Zu dieser Fachkraftquote erwartet der Verband einen Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums im Herbst. Auch wichtig, aber aufwendiger sei es, ausländische Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen. Die Zahlen steigen. 2017 kamen 8.800 Pflegekräfte nach Deutschland. Aber bis sie wirklich arbeiten können, dauere es viel zu lang. Schon auf ein Visum warten die Betroffenen teils fast ein Jahr. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU bestätigte das Problem, als er vor zwei Wochen im Kosovo um Pflegekräfte warb.
Es geht darum, dass wir die Anerkennungsverfahren straffen für die Anerkennung der Ausbildung in Deutschland. Im Moment läuft das in 16 Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich, zum Teil noch in den Regierungsbezirken.
Der Arbeitgeberverband Pflege fordert eine zentrale Anlaufstelle, weniger Bürokratie und mehr Personal in den Botschaften. Außerdem brauche es Geld vom Bund, um ausländische Pflegekräfte zu integrieren. Derzeit kostet das die Arbeitgeber bis zu 10.000 Euro pro Kopf. Der strittigste Punkt für den Arbeitgeberverband ist die bessere Bezahlung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat im Juni ein Gesetz vorgelegt, mit dem er höhere Löhne in der Pflege durchsetzen will. Seinen Plan A erläuterte er so.
Es ist jetzt der Weg offen, wie gesagt, für einen Tarifvertrag, der verhandelt werden soll. Ich bin zuversichtlich nach wie vor, dass ein repräsentativer Tarifvertrag zustande kommt, den ich allgemeinverbindlich erklären kann.
Doch dagegen wehren sich viele Pflegeunternehmer wie der Arbeitgeberverband Pflege. Es fehle auch an einer durchsetzungsfähigen Gewerkschaft. Der Verband sieht aber Nachholbedarf bei der Bezahlung, favorisiert jedoch den Plan B der Politik, eine Mindestlohnkommission, die eine Untergrenze aushandelt. Am Ende steht über allem die Frage, wie es finanziert werden soll. Die Union möchte nicht an die Pflegeversicherung ran, der Finanzminister der SPD will keine Steuermittel freigeben und keiner will, dass die Betroffenen viel mehr zahlen müssen. Thomas Greiner vom Arbeitgeberverband Pflege vermutet, es braucht von allem etwas.
Es wird gewisse Mittel aus der Pflegeversicherung geben. Es wird nicht ohne Steuern gehen. Es wird auch die Sozialversicherungsträger belasten und es wird auch die Angehörigen belasten.
Es sei weder wahrscheinlich, dass es gewaltige Sprünge bei den Löhnen gibt, noch dass es die Menschen nichts kostet. Der Arbeitgeberverband Pflege appelliert deshalb an die Politik, keine falschen Versprechungen zu machen.
Die Ermittlungsbehörden erhöhen den Druck auf rechtsextremistische Gruppierungen in Deutschland. Die Bundesanwaltschaft ließ in 4 Bundesländern Wohnungen durchsuchen. Die Verdächtigen sollen sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Holger Schmidt berichtet.
Die Durchsuchungen richten sich gegen insgesamt 10 Personen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Davon sind 6 Personen beschuldigt in einem Ermittlungsverfahren. Sie sollen dem rechtsextremen Milieu angehören. 4 Personen gelten bislang als unbeteiligte Dritte. Es geht um den Vorwurf, die 6 Personen könnten sich zu einer kriminellen Vereinigung mit dem Namen Sturmbrigade zusammengeschlossen haben. Diese Sturmbrigade könnte der gewaltbereite Teil der rechtsextremen sogenannten Wolfsbrigade sein. Ziel der Gruppierung soll unter anderem ein Wiedererstarken eines freien Vaterlandes nach den germanischen Sittengesetzen sein, sagt die Bundesanwaltschaft. Die Durchsuchungen sollen nun klären, ob und wie gewaltbereit die Gruppierung ist. Festnahmen hatte der Generalbundesanwalt zunächst nicht vorgesehen. Interessant an der Razzia ist, dass der Generalbundesanwalt für ein solches Verfahren gegen eine kriminelle Vereinigung eigentlich gar nicht zuständig ist. Erst bei terroristischen Vereinigungen wird die Bundesanwaltschaft aktiv. Einzige Ausnahme, wenn ein Ermittlungsverfahren schwere Straftaten wie etwa Mord betrifft, kann der Generalbundesanwalt die Zuständigkeit an sich ziehen. Ob das in diesem Fall geschehen ist, wollte eine Sprecherin der Behörde nicht kommentieren.
Es klingt ein bisschen nach Weltuntergang. In Sibirien brennen Millionen Hektar Wald. Rauchschwaden hängen in der Luft und bislang haben die Behörden kaum etwas unternommen, um die Brände einzudämmen, trotz der Hilferufe der Anwohner. Heute nun hat die russische Regierung erstmals reagiert. Stefan Lag berichtet.
Schon seit über 2 Monaten gibt es an vielen Stellen Sibiriens Waldbrände. Unternommen haben die russischen Behörden bislang kaum etwas. Wohl auch, weil man davon ausging, das Problem würde sich wie in der Vergangenheit von selbst erledigen. Gouverneur Alexander Uss der sibirischen Region Krasnojarsk sprach sogar davon, man dürfe den natürlichen Lauf der Dinge nicht stören. Außerdem seien groß angelegte Löschaktionen unwirtschaftlich.
Tatsache ist, dass dies ein ganz natürliches Phänomen ist, mit dem zu kämpfen sinnlos und vielleicht sogar schädlich ist.
Gleichzeitig warnt Alexander Tschupria, ein hochrangiger Vertreter des russischen Katastrophenschutzes MCS.
Die Rauchschwaden verteilen sich über tausende von Kilometern und beeinträchtigen die Lebensqualität in allen umliegenden Orten. Auch in den Städten steigt die Zahl der Bürger, die ärztliche Hilfe anfordern wegen Atemproblemen.
Die Menschen in den betroffenen Gebieten Jakutien, Krasnojarsk und Irkutsk haben längst keine Geduld mehr. In vielen Regionen herrschen für Sibirien ungewöhnlich hohe Temperaturen von 30 Grad und mehr. Starke Winde fachen die Feuer an. Hitze und beißender Rauch werden für die Menschen in den Dörfern und Städten immer mehr zur Belastung. Auf dem Social-Media-Kanal YouTube finden sich Videoclips von Menschen vor Ort, die mit Flashmobs gegen die Untätigkeit der Behörden protestieren. Ein dramatischer Appell, der sich auch an die Weltöffentlichkeit richtet.
Die Machthaber weigern sich, den Katastrophenzustand auszurufen. Es sei angeblich unrentabel, die Brände zu löschen. Was soll das, Leute? Was wollt ihr unseren Kindern hinterlassen? Ausgebrannte Erde? Eine Wüste? Die Menschen hier bitten um Hilfe. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Wir fordern, den Katastrophenzustand in diesen Regionen auszurufen und das nationale Erbe Russlands und der Welt zu retten. Unser Sibirien.
Ihre Forderungen werden nun anscheinend erhört. Etwas spät, denn die Feuer haben sich mittlerweile auf 3,2 Millionen Hektar ausgeweitet. Das entspricht ungefähr der Fläche Nordrhein-Westfalens. Mittlerweile ist bereits an einigen Flughäfen Sibiriens der Flugverkehr wegen Rauchschwaden beeinträchtigt. Regierungschef Dmitri Medvedev spricht von einer komplizierten Situation und rief die Gouverneure auf, zu handeln.
Jeder Leiter eines Föderationssubjekts, jeder Gouverneur muss nun persönlich die Kontrolle über diese Situation übernehmen. Keine allgemeinen Erklärungen abgeben oder mit dem Finger nach oben zeigen, sondern sich persönlich mit diesem Thema befassen.
Umweltminister Dmitri Kabulkin soll nun in die betroffenen Gebiete fliegen, um sich von der Situation persönlich ein Bild zu machen. Greenpeace Russland warnt, die Brände seien schon lange kein lokales Problem mehr. Es sei eine Umweltkatastrophe auf nationaler Ebene. Durch die Brände würden große Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid freigesetzt. Jetzt räche sich, dass die örtlichen Behörden nicht von Anfang an entschieden gegen die Feuer vorgegangen seien.
Eine Schlägerei in Stockholm, auch in der schwedischen Hauptstadt, kommt so etwas vor. Zum Politikum wurde das Ganze, weil es sich bei einem der mutmaßlichen Schläger um den amerikanischen Rapper A$AP Rocky handelt und weil sich der amerikanische Präsident Donald Trump für dessen Freilassung eingesetzt hat. Heute nun begann der mit Spannung erwartete Prozess. Carsten Schmiester berichtet.
Für Stockholmer Verhältnisse war es ein ziemlicher Rummel um den Rapper am Morgen vor Gericht. Allein etwa 70 Reporter wollten rein. Die Mutter des Angeklagten war eigens aus den USA angereist. Die Verhandlung begann mit leichter Verspätung, auch das eher unschwedisch. Sowie die weiteren Umstände des Verfahrens, das seit Tagen die ersten Seiten der Zeitungen füllt. Aber nicht wegen der Anklage. Mutmaßliche Körperverletzung. Da passiert auch hier Schlimmeres. Doch dieser Prozess ist zum Politikum geworden. US-Präsident Donald Trump hatte für A$AP Rocky, bürgerlich Rakim Meyers und gegen Schweden getwittert, dessen Regierungschef Stefan Löfven nicht wie erwünscht für das Ende der Untersuchungshaft sorgen wollte. So gehe das hier nicht, war die Antwort. Die schwedische Justiz sei unabhängig. Was Trump und die Anwälte der Angeklagten eint, ist aber der Glaube an ihre Unschuld. Und das sieht auch Ivan Valiola so, ein Fan von A$AP Rocky. Er kritisierte die wochenlange Untersuchungshaft. Wenn man ihn freigelassen hätte, hätte er die Tour fortsetzen können. So sind ihm sehr viele Einnahmen verloren gegangen. Schweden sollte ihm das erstatten. Außerdem, die Art und Weise, wie der Fall hier behandelt wurde, war furchtbar. Ich finde das nicht okay. Der Rapper und seine Begleiter waren Ende Juni in eine blutige Schlägerei in Stockholm verwickelt worden, bei der ein Mann zu Boden gerissen und erheblich verletzt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte die Männer Anfang Juli wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft nehmen lassen und sie wegen mutmaßlicher Körperverletzung angeklagt. Höchststrafe 2 Jahre. Slobodan Jovicic, der Anwalt des 30-Jährigen, hat diesen Vorwurf heute erneut zurückgewiesen. Rakim Meyers bestreitet die Straftat und er bestreitet auch seine Schuld. Er gibt zu, den Kläger zu Boden geworfen, ihm auf den Arm getreten und einen Hieb gegen die Schulter verpasst zu haben, aber er macht dafür Notwehr geltend. Eine am Ort des Geschehens sichergestellte zerbrochene Flasche habe er, anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt, nicht als Waffe benutzt. Der Strafrechtler Dennis Martinson bemängelte im Sender SWT das offensive Vorgehen der Verteidigung. Gleich zu Beginn der Verhandlung, als der Staatsanwalt die Anklage verlesen und auch die Glasflasche erwähnt hat, hat der Verteidiger den Staatsanwalt kritisiert und 3 Fragen an ihn gestellt. Ich fand das ein bisschen seltsam und meine, es wäre taktisch besser gewesen, hätte er damit gewartet. Der Prozess ist auf 3 Verhandlungstage angesetzt, er geht am Donnerstag weiter und soll am Freitag enden. Experten erwarten im Fall einer Verurteilung Geld- oder Haftstrafen von bis zu 3 Monaten. Dazu verlangt der bei der Schlägerei verletzte 19-Jährige umgerechnet etwa 13.000 Euro Schmerzensgeld.
Mit diesem Bericht von Carsten Schmiester aus Stockholm geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.